liebe Freunde und Freundinnen von Remix. Wir sind wieder da nach einer sehr, sehr langen Winterpause und verschiedenen Krankheitsphasen und Schnick und Schnack. Sind wir fit und motiviert, zumindest der Jahre wieder da.
Oh, ich bin so motiviert.
Der ist voll heiter, das macht mir ein bisschen Angst.
Ja, das ist mir auch nicht ganz geheuer.
Ja, ich trinke auch schon seit 4 Uhr Limo.
Ach, daran liegt's. Limo.
Also, wenn ihr wisst, wie ihr hyper werden wollt, Limo.
Das ist krasser Scheiß.
Er weiß nicht, dass das Diät-Limo ist.
Ohne Zucker.
Ja, schade.
Schade. Schade.
Nun gut, heute ein brisantes Thema.
Ja, ja, aber wir müssen erstmal ein bisschen noch erzählen. Also die erste Sache, die wir erzählen müssen, ist, natürlich machen wir Remix weiter.
Auf jeden Fall.
Das ist voll krass, ne? Weil nächste Saison, Season, neue Episoden und so weiter.
Staffel.
Die Staffel, das war's. Dankeschön. Die nächste Staffel.
Ja, nach genau. Dem Cliffhanger haben alle schon drauf gewartet.
Ja. Also die letzte Folge mit Thorsten Lietzes war super geil.
Das stimmt.
Ja. Der war echt gut. Ich hoffe, dass wir den nochmal kriegen. Und genau. Nee, das, was ich sagen wollte, ist, die meisten von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört uns wahrscheinlich über Soundcloud. Da müsst ihr so ein bisschen drauf achten. Demnächst kann es sein, dass wir umziehen. Wir wissen noch nicht genau, wohin. Aber das hat damit was zu tun, dass wir bei Mosaik demnächst eine neue Website haben. Und von daher wahrscheinlich einen neuen
Provider. Und der hatte ja so programmiert. Und das hat ewig gedauert. Und man sah ihn immer nur vor seinem Laptop. Aber sie ist sehr, sehr hübsch geworden.
Genau, guckt mal drauf. Wahrscheinlich geht die nächste Woche online. Da könnt ihr dann auch die Remix-Talks finden. Aber möglicherweise ziehen wir dann von Soundcloud weg. Bei iTunes wird es uns auf jeden Fall noch geben. So, und ich guck mal, ob wir Google Play oder so einen Kram kriegen. Aber es geht weiter. Chaka.
Booyah.
Booyah.
Yes.
Genau. Ja. Haben wir noch was Wichtiges?
Verband nochmal.
Hashtag der Woche.
Hashtag der Woche.
Wie eingeübt.
Ja, ey, ich habe mich aber wirklich aufgeregt. Also ich habe heute die gute Nachricht bekommen, dass der Präsident der Vereinigten Staaten vor dem Bundesgerichtshof der Vereinigten Staaten eine Niederlage erlitten hat und der dämliche Bann aufgelöst wurde und jetzt wieder alle möglichen Menschenkinder in die USA einreisen können, die das vorher nicht konnten.
Ja, das wurde auch Zeit, weil die da sollen mir nämlich Peanut Cups mitbringen.
Ja, das ist echt mies. Also ich habe das ja bei Facebook gepostet, einige haben das gesehen.
Deine Rechte wurden heftig beschnitten.
Ich finde das schon.
Ja. Verband nochmal, meine Peanuts. Ja, aber die Sache ist die.
Die sind sehr lecker, die gibt es in Deutschland nur sehr schwierig zu finden.
Also, ich hatte ja schon in der finalen Phase überlegt, Dina, meine Frau, in die USA zu schicken. Und dann haben wir eben feststellen müssen, dass das letzte Woche kurzzeitig eben nicht ging, weil die Dina ist im Iran geboren und deswegen wäre sie unter den Bann gefallen.
Doppelte Staatsbürgerschaft, die man automatisch hat, wusstest du das? David hat die nämlich auch, obwohl er in Deutschland geboren ist.
Ja, das ist echt so.
Das ist schon crazy.
Das ist so.
Das ging mir als Koreaner nicht so.
Ja,
was ist das für eine Doppelmoral? Verband nochmal!
Ja, ich finde das gemein, dass ich nicht ausgeschlossen werde. Also warum verbannt mich eigentlich keiner? Das finde ich auch ganz schön unfair.
Möchtest du verbannt werden, arme Sophie?
Da muss ich niemandem mehr erklären, dass ich nicht in die USA fahren will, weil die mich da erschießen würden. So.
Ja.
Ich finde, das ist eine sehr reale Angst. Das ist gar nicht so.
Also, dass die Angst real ist, das bestreitet auch keiner.
Ey, ja.
Also eine Sache fand ich auch krass. Die Dina hat eine Cousine und die...
hat Trump gewählt?
Nee, ach, hör auf, hör mal. Die ist ganz sicherlich nicht. Aber das Krasse ist, sie ist gerade in einem Bewerbungsverfahren. Sie möchte nämlich einen Job im Weißen Haus annehmen. Oh. So wie ich die kenne, die ist eben echt gut drauf. Die ist ziemlich clever. Die hat also wirklich Chancen, das zu schaffen. Und könnte dann im Weißen Haus arbeiten. Also sie ist zwar tendenziell, würde ich eher sagen, politisch auch konservativ, aber ganz sicherlich nicht Republikanerin. Aber sie ist eben auch Iranerin. So, das heißt, es hätte eben folgender Fall eintreten können. Sie wollte oder sie wird uns besuchen demnächst, so im März oder so. Und die Sache ist die, das stand letzter Woche, sie hätte also theoretisch ihren Job beim Weißen Haus kriegen können, dann hätte sie uns besuchen können und dann aber wegen des Bans nicht mehr einreisen können.
Tja, schade.
Das ist mal verrückt.
Mhm. Das ist eine Frechheit. Einfach nur frech.
Ja, aber ich meine, verfassungsrechtlich war es doch von vornherein klar, dass das nicht durchkommen würde, oder? Ich meine, das lässt sich ja mit gar nichts vereinbaren. Also klar, mit Trump lässt sich das vereinbaren, aber ansonsten, das ist ja schon...
Ja, ich fand eine andere Diskussion heute auch interessant. Hm. Die geht ein bisschen in die Richtung. Weil, natürlich, also ich war sehr, sehr sauer und das hat uns auch alle schockiert. Und dann, so als wir dann darüber gesprochen haben, auch was so die iranische Staatsbürgerschaft sonst noch an Nettigkeiten mit sich bringt. Zum Beispiel, dass wenn wir jetzt in irgendeinem muslimischen Land sind, dass dann Diener zum Beispiel sich nicht in einer, also die deutschen Botschaften könnten ihr im Zweifelsfall nicht helfen.
Weil sie das ist nochmal die größte Frechheit ever, ne?
Das ist echt abgefahren. Das ist.
Was heißt, im Zweifelsfall müsste sie dann zur iranischen Botschaft gehen und hoffen, dass die ihr helfen.
Genau.
Das ist so,
so, aber die Sache ist die, dass das
geht. Aber ja, hier Steuern zahlen, ne? Sorry.
Ja, ja. Aber guck mal, die Sache ist die. In einem muslimischen Land würde meine Frau als Muslima gelten. So, und da wir beide nicht muslimisch verheiratet sind, leben wir nach muslimischem Recht in Ehebruch. Und laut Scharia wäre das, oder laut vieler muslimischer Länder, wäre das eben eine Sache, wo man eben verhaftet und was weiß ich, Todesstrafe oder so könnte
Warum draufstehen. Warum seid ihr nicht verheiratet?
Wir sind eben nach deutschem Recht verheiratet, aber nicht nach islamischem Recht.
Wo ist da der Unterschied?
Es ist eben eine muslimische Zeremonie. So, aber das heißt, würden wir eben zum Beispiel in den Iran fliegen, dann, also das können wir im Prinzip nicht. Wenn wir das machen würden, dann würden entweder wir beide oder nur sie oder unsere Kinder oder wer auch immer verhaftet. Und wenn wir in den Iran fliegen, dürfte auch zum Beispiel nicht rauskommen, dass wir gemeinsame Kinder haben, weil die wären ja auch unehelich und so.
Ja, das Problem hat unser guter Freund Arash auch. Der
genau.
auch demnächst eine Deutsche heiraten wird, die liebe Lisa. Und damit verwirkt er auch bis auf Weiteres die Möglichkeit und das Recht, zurückzukehren in den Iran. Ich meine, okay, im Moment will er da eh nicht hin, er ist ja geflohen aus diesem Land. Mhm. Aber es ist halt schwer absehbar, ob sich da irgendwann mal was dran ändert. Ist schon krass.
Ja.
Verbannter Mist.
Verbannt nochmal.
Verbannter Mist.
Hm. Ja, ich weiß, wir wollten eigentlich nicht drüber reden, ne? Aber diese ganzen Nationalitäten verbannen mich so ab. Kannst du nicht sagen, ist es? Also es ist doch total ätzend, ne? Ich weiß, wir wollten ja nicht drüber reden, aber diese Ländergrenze und dieses Menschen einteilen und du kannst nicht und so, das finde ich echt verbannt nochmal.
Ja, es führt eben zu unglaublichen Absurditäten.
Ja, definitiv.
Kennt ihr dieses Lied von der Berliner Liedermacherin Dota? Es gibt Grenzen, heißt das.
Ja, sagt mir was, aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Das ist ganz cool gemacht, weil sie da das doppeldeutig verwendet, diese Aussage, es gibt Grenzen. Also zum einen stellt sie einfach fest, dass es Grenzen gibt in unserer Welt und was die alles für Schaden anrichten und angerichtet haben, auch historisch. Auf der anderen Seite benutzt sie das aber auch, um zu sagen, hey, Leute, es gibt Grenzen. Und zwar gibt es bestimmte Grenzen, die gewahrt werden müssen. Die Grenzen des Respekts und der Achtung vor den Menschen. Mhm. Und dort, wo es eigentlich wichtig wäre, Grenzen zu bewahren und zu pflegen, wird das eben nicht getan, sondern sie werden brutal niedergerissen. Und da, wo es aber hinderlich ist für das menschliche Zusammenleben und da, wo einfach Menschen auch unter die Räder kommen, deswegen, da werden sie aufrechterhalten und bewacht. Hm. Finde ich eine ganz starke Kritik von ihr. Also kann man sich gerne mal anschauen. Ich empfehle diese Künstlerin. Dota heißt sie und auf YouTube findet man das auch. Es gibt Grenzen.
Ja. Also, ich finde, dass das aber wichtig ist, dass man das auch mal in einem, ich sag mal, christlichen Podcast sagt, weil die Diskussion ist in der christlichen Welt genauso da. Also,
zu Recht, ich meine, gerade diese Nationalitätsgeschichte wird ja in der Bibel eigentlich total hochgehalten, ne? Also,
man das Volk Gottes.
Ja, genau.
Ja.
Also, ne, dieses ganze Israel und ist getrennt und ist was Besonderes und schlachtet alle anderen ab, es ist euer Land und bla und bub, ne? Das ist ja schon, wird ja sehr, sehr viel da gemacht, ne? Diesen Unterschied zwischen wir und dem Fremden und so. Das ist schon nicht sehr inklusiv, würde ich behaupten.
Ja, man merkt schon, dass die Bibel in vielerlei Hinsicht ein Produkt ihrer Zeit oder ihrer Zeiten ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder Dinge, die das unterwandern, ne? Also auch in der Bibel selbst. Das finde ich ganz interessant. Also schon sehr früh gibt es ja ständig die Aufforderung, sich des Fremden anzunehmen, weil ihr selbst Fremde wart in Ägypten. Also erinnert euch daran, was mit euch passiert ist und in welcher Lage ihr mal wart. Und dementsprechend solltet ihr euch auch derer annehmen, die entrechtet sind, weil sie in der Fremde leben. Also das durchzieht ja das Alte Testament immer wieder. Und auch im Neuen Testament gibt es bei Jesus und bei Paulus ja sehr viele Stellen, die darauf schließen lassen, hey, das mit den Nationalitäten, das mit den Grenzen, die zwischen Völkern verlaufen und Sippen und was weiß ich, ist eigentlich der verkehrte Weg.
Also ich glaube, dass wir gleich nochmal ins Detail gehen werden und uns da ein paar Stellen von angucken. Wir werden ja demnächst auf der Mosaik-Homepage werden wir so ein paar Dokumente auch veröffentlichen. Die könnt ihr euch da mal gerne reinziehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Unter anderem wird da ein Dokument sein, wo wir unser Bibelverständnis einmal euch nahebringen. Und da würde ich sagen, gehen wir gleich auch mal drauf ein. So ein paar Dinge, die wir mit der Bibel verbinden und wie wir mit der Bibel umgehen und so weiter. Und eine Sache, die da aber vielleicht schon mal ganz entscheidend ist, ist eben, dass die Bibel ganz unterschiedliche Sichtweisen zum Beispiel auf solche Themen wie Nationalität oder Grenzen hat. Ja, dass man in einigen Bibeltexten Sichtweisen findet, wo da eine ganz klare Sicht ist, ne? Der Fremde hat in eurer Mitte bis auf das dritte Geschlecht nichts zu suchen und darf nicht zur Gemeinde gehören, ne? Und dann darf auch zum Beispiel am Gottesdienst nur in ganz bestimmten Bereichen dabei sein und dann später im Tempel gibt es dann eben die Zwischenwand der Umzäunung, darüber darf kein Ausländer gehen, darf nicht näher dran an das Heiligtum. So, wo also diese Grenzen ganz, ganz krass sind. Und dann wird es auf der anderen Seite aber durchbrochen. Das ist schon spannend. Ich würde aber sagen, lass uns mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wir werden gleich auf jeden Fall nochmal auf diese Grenzen und die Nationalitätsfrage kommen, weil ich finde die schon spannend. Aber lass uns doch mal anfangen. Es gibt diese Aussage, die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn man in verschiedenen, ich mache das schon mal so, Gemeinde-Webseiten angucken, habe ja jetzt gerade eine neue programmiert. Und wenn man sich da mal so ein bisschen umguckt, dann findet man bei ganz, ganz vielen, die eben sagen, ja, die Bibel ist Gottes Wort. Ich glaube, dass man das theologisch sagen kann, aber ich glaube, dass man genau überlegen sollte, was man damit meint. Was versteht ihr oder verbindet ihr damit? Sagt mal, was verbindet ihr damit? Was sind eure Gedanken dazu?
In erster Linie verbinde ich damit, dass Leute tatsächlich glauben, dass es Leute gibt, die tatsächlich glauben, dass die Bibel wortwörtlich von Gott inspiriert ist. Und damit habe ich ein großes Problem. Ich glaube, das ist ein sehr gefährlicher Denkansatz.
Ja, also diese Idee, jedes Wort ist sozusagen von Gott gesprochen oder zumindest inspiriert in dem Sinn, dass die Schreiber der Bibel quasi Also dass man da gar nicht so genau sagen kann, was haben die eigentlich für eine eigenständige Rolle gehabt, die Schreiber der Bibel, sondern die sind im Prinzip nur ausführendes Werkzeug gewesen. Ja. So würde ich auch problematisch finden.
Ja, ich finde es auch problematisch wegen des Gottesbildes, das dahinter steckt. Ne? Dann geht man nämlich aus von einem Gott, der menschlichen Willen nur als Illusion zulässt. Mhm. Und eigentlich aber doch durchsetzt, was da aufs Papier muss. Ne? Also letztlich ist die Biografie dieser Menschen, die Sozialisierung dieser Menschen, die, keine Ahnung, die Weltsicht dieser Menschen, das ist alles nicht ausschlaggebend, denn Gottes Wille ist das Entscheidende und kommt dann ungefiltert aufs Blatt oder Pergament oder worauf auch immer. Ne?
Ja, also ich weiß noch genau, ich habe früher das auch öfter so gemacht, eben dieses Prinzip stille Zeit, eben dass man sich morgens hinsetzt und eine halbe Stunde oder so wirklich Bibel liest und studiert und betet und so weiter. Und ich habe damals immer ganz cool gefunden, so Bibeltexte zu nehmen, die sonst keiner so richtig liest. Ne? Also Johannesevangelium, das liest jeder mal, aber ich habe dann gesagt, ich lese mal Jesaja, ne? Weil das ist voll cool, das liest keiner und dann, ne, so Insider-Wissen und So, die ersten paar Kapitel habe ich mich durchgequält und irgendwann kam ich meine, es ist Kapitel 13 gewesen. Und hast du eine Bibel hier? Zeig mal, ich würde das einmal gerne vorlesen. Das war eben so ein Gerichtstext. Ja.
Anwitz. So verstaubt ist sie wirklich nicht.
Nochmal. So, also, Jesaja 13 bin ich dann angekommen und das ist eben so ein Text. Da geht es um Gericht. Ich meine, das Gericht des Herrn über Babel steht da auch. So, und dann wird dann eben dann gesagt, dass siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. So, also wenn man das ein bisschen liest, da sieht man eben, ja, Gott ist derjenige, der da aktiv ist. Das wäre jetzt Vers 9, habe ich weitergelesen. Und irgendwann kam ich dann so 15, Vers 16. Da wird es dann eben so mehr im Detail geschrieben. Dieses Gericht Gottes über Babel, wie wird das aussehen? Und dann stand dann, wer irgend gefunden wird, soll durchbohrt werden. Und wer irgend ergriffen wird, soll durchs Schwert fallen. Ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Und ich weiß noch, dass ich das gelesen habe und dann gedacht, Frauen geschändet, was heißt denn das? Ne? Das kann doch nicht das heißen, was ich glaube, was das heißt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme mir mal andere Bibelübersetzungen, ne? Und habe dann eben so gehofft, ja, das wird bestimmt ein bisschen abgemildert, ne? nicht so krass. Und dann steht da dann in der Hoffnung für alle, ja, die Frauen werden vergewaltigt werden. Wo ich dachte, Moment mal. Also ich habe immer mal so Zeitungsartikel gelesen, ne? So Vergewaltigung als Kriegsstrategie. Ne? Und das ist hier in diesem Kapitel, Jesaja 13, Vers 16, kann man gerne zu Hause nachlesen. Das ist hier Gott, von Gott angeordnet und prophezeit, dass Gott derjenige ist, der das machen wird. Und da habe ich mir gedacht, okay, wer auch immer den Scheiß verzapft hat, ne? Wenn das Gottes Wort ist, dann will ich diesem Gott nicht folgen. Ein Gott, der der Vergewaltigung als Kriegsstrategie einsetzt, werde ich nicht folgen. Und so. Hab ich mir gedacht, ne.
Geht Mic nicht. Drop.
Bam! So, das war für mich so ein Punkt, wo für mich eben klar war, okay, ich brauche einen anderen Umgang mit der Bibel. Ich kann eben nicht einfach dann sagen, so alles, was da drin steht, ist gleich richtig. Alles sind 1:1 Worte von Gott, weil da, wo es um Kinder zerschmettern, Leute durchbohren, das ist ja IS, also das ist ja nicht besser als das. Ne?
Boko Haram.
So, wenn man sagt, da ist Gott, da steht Gott hinter, dann sage ich, diesem Gott folge ich nicht. Fertig.
Also, da Safira gerade Mic Drop gesagt hat,
wurde ich unmittelbar zurückversetzt in die Predigt, die ich mal zu diesem Thema gehalten habe. Da habe ich auch diesen Mic Drop benutzt. Und zwar ging es da um Jesus, der im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel seine erste öffentliche Predigt hält. Und da auch aus Jesaja zitiert. Und er verkündet dann, vielleicht findest du das auch eben.
Ne? Ja, das ist Lukas 4 und er zitiert aus Jesaja 61.
Genau, ja. Richtig. Und er verkündet da halt frohe Botschaft, also man könnte sagen Evangelium. Und zwar im Detail, findest du das gerade?
Ist das Lukas 4 oder Lukas 5?
4 müsste das sein.
Ja, ich guck mal eben. Genau, er kehrte mit dem Heiligen Geist vom Jordan zurück, wird versucht, das ist die erste Geschichte.
Mhm, nach der Versuchung.
Und dann kommt die Geschichte mit der Synagoge und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging seiner Gewohnheit nach am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Mhm. Lukas 4, Vers 16 und jetzt 17. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit einzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und alle Augen waren auf ihn gerichtet. Und er fing aber an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift für euch erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen.
Okay, erstmal da. Das ist ja jetzt nichts Tolles. Also so als erste Predigt von Jesus könnte man mehr erwarten. Also der liest ja nur vor, rollt ein bisschen auf die Jesaja-Schriftrolle, liest so diese Stelle und sagt, ja, ist erfüllt übrigens. Ne? Und das war's.
Ja.
Aber die Leute waren anscheinend... Anscheinend hat das irgendeinen Nerv getroffen. Ne? Und da muss man wissen, und das steht dann auch in den allermeisten Bibelübersetzungen, glaube ich, der Verweis, dass das aus dem Buch Jesaja ist und dass es da eigentlich weitergeht. Klar, es gab damals doch keine Verseinteilungen, aber trotzdem sagen die Verse ja auch was aus, nämlich gewisse logische Sinneinheiten oft. Eigentlich in der Originalstelle aus dem Jesaja-Buch hört das mitten im Gedanken auf. Jesus lässt was ganz Entscheidendes weg, und zwar...
Ich lese mal vor. Also wieder: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden die gebrochenen Herzen, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen und auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden.
Tata! Und zwar den Tag der Rache des Herrn. Hat Jesus einfach mal so unterschlagen. Was soll denn das?
Tja.
Unterbricht er einfach den Satz da. Was nimmt er sich da raus? Und die Stelle im Lukas-Evangelium geht auch weiter. Denn Jesus provoziert seine Zuhörer noch mehr und spricht davon, dass er auch für die Heiden gekommen sei, beziehungsweise dass ja auch in der hebräischen Bibel nachzulesen sei, wie... Beispielsweise, was waren da für Beispiele?
Elia, glaube ich, ist ein Beispiel.
Ja, genau, nur zu der Witwe gekommen ist, die auch Heiden war und ihr geholfen hat, anstatt andere zu heilen, denen es in Israel schlecht ging und so weiter und so fort. Ne? Und das kommt überhaupt nicht gut bei denen an. Und das ist der erste Versuch dann, der Menschenmenge Jesus zu lynchen. Und der überlebt das natürlich und die Geschichte geht weiter. Aber ja, das durchzieht auch das Neue Testament. Ist auch nicht nur bei Jesus so. Der hat das häufiger getan, aber Paulus macht es auch ständig. Der schreibt auch in seinen Briefe alle möglichen Passagen, so Versatzstücke aus dem Alten Testament, bricht die Dinge aber ab und packt die in so seinen eigenen Kontext, der völlig anders ist als der Originalkontext aus dem Psalm oder woher auch immer.
Machen wir mal ein Beispiel davon. Ich lese euch mal Psalm 18 vor. Also den kann ich jetzt nicht ganz vorlesen, deswegen, weil der verdammt lang ist. Aber Psalm 18, ein paar Verse so um Vers 50 rum. Ich fange mal so, ich fange mal ab 44 an. Du hast mich errettet aus den Streitigkeiten des Volkes. Du hast mich zum Haupt der Nation gesetzt. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. So wie ihr Ohr hörte, gehören sie mir. Die Söhne der Fremden schmeichelten mir. Ja, jetzt kommt's. Die Söhne der Fremden sanken hin und zitterten hervor aus ihren Festungen. Der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels und erhoben der Gott meines Heils. Der Gott, der mir Rache gab und mir die Völker unterwarf, der mich rettete vor meinen zornigen Feinden. Du erhörtest mich über die, die gegen mich aufstanden. Von dem Mann, der Gewalt hat, hast du mich befreit. Darum will ich dich preisen unter den Völkern, Herr, und will spielen deinem Namen. So, und also den muss man vielleicht mal ganz lesen, den Psalm. Im Grunde ist das ein sehr, sehr blutiger Psalm, wo ganz, ganz viele, ne, du hast bewirkt, dass mir hier zum Beispiel meine Hasser, ich habe sie vernichtet, sie schrien, aber da war kein Retter zum Herrn. Doch er antwortete ihnen nicht und ich zermalmte sie wie Staub vor dem Wind. Wie Straßenkot schüttete ich sie aus.
Oh, wie Straßenkot.
Ja, sehr schön, ne?
Menschenwürde, ole.
Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Meine Feinden jagte ich nach und ich erreichte sie und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. So, das ist ein ziemlich blutrünstiger Vers. Und Vers 50 nochmal, da steht dann irgendwann, darum will ich dich preisen unter den Völkern, Herr, und ich will spielen deinen Namen. So, also im Prinzip, zusammengefasst, dieser Psalm sagt, ich habe meine Feinde alle platt gemacht und Gott war derjenige, der mir dabei geholfen hat. Und das wird in ziemlich deutlicher Sprache gemacht. Und jetzt gucken wir mal, was Paulus daraus macht.
Tja, also vielleicht kamen euch bestimmte Worte aus diesem Psalm sogar bekannt vor. Die sind ja auch sehr erbaulich, ne? Also es ist schön für stille Zeit. Wirklich nett.
Ja, ich denk auch, ne? So das mit dem Staub
und. Aber
so.
Tatsächlich meine ich das ernst. Vielleicht kamen euch bestimmte Worte, zum Beispiel aus dem Vers 50, doch bekannt vor.
Mhm.
Also mir nicht.
Nicht?
Nicht? Was hätte mir bekannt vorkommen sollen?
Weiß nicht, also schauen wir mal. So, ich lese mal vor jetzt. Ich muss gucken, wo ich anfange. So, Römer 15 ist das. Kann man auch mal dann lesen. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. So, nochmal. Also, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Namen, unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und das ist eben genau dieses Zitat aus Psalm 18, Vers 50.
Dö, dö, dö.
What the heck? Also, ich meine, da sind wir unterschiedlicher Meinung, aber ich meine ja immer noch, also im Deutschunterricht, wenn man jetzt sagt, so pass auf, lies den Text und sag mir, was da drinnen steht, das, dann erwarte ich schon eine gewisse Übereinstimmung mit dem so, was da drinnen steht. Der Paulus wäre... Moment,
was unterstellst du mir gerade, dass ich das nicht erwarte?
Du bist doch mehr so auf der, jeder hat seine eigene Interpretation.
Na, Moment, jetzt karikiere mich aber nicht. Hallo? Okay, red aus.
Also, ich würde jetzt sagen, wenn Paulus Psalm 18 liest, die ganze Gewalt, die gegen die Nationen und so weiter, und wenn er dann aus diesem Psalm herausliest, ja, das, was dieser Psalm wirklich bedeutet, ist, dass Gott den Nationen Barmherzigkeit entgegenbringen will.
Ja.
Dann würde ich sagen, ist das genau das Gegenteil von dem, was Psalm 18 sagt.
Ja, das scheint nur so, Jason. Die Bibel hat nur scheinbar solche also Widersprüche.
Ganz, ja, ich kann den auch ganz leicht auflösen.
Auffüllen.
Auflösen. Verwandt nochmal, sprechen ist so schwierig. Also, ich kann das total gut erklären, weil nämlich die Strafe Gottes ist auch gleichzeitig seine Barmherzigkeit, weil nur wer sein Kind liebt, der schlägt es.
Ja. Yeah,
auch das ist ein biblisches Zitat fast. Zügelt. Also irgendwie sowas steht auch irgendwo in den Sprüchen. Prediger? Sprüche? Wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist doch eine sehr logische Erklärung. Mhm. Wenn man barmherzig sein will, muss man gnadenlos brutal sein.
Ja. Das ist ich so würde aber sagen, dass diese Sicht sehr akrobatisch ist. Also eine akrobatische Zurechtbiegung einer Auslegung, die ich fast schon kriminell finde. Verpackt nochmal.
Fast schon kriminell, das finde ich gut.
Ja, das geht. Also das ist für mich ist das nicht nachvollziehbar. Und ich habe da, mal ein bisschen nachgeforscht und habe, da gibt's so Online-Kurse von Harvard. Ja, da gibt's einen Shine Cohen heißt der, ein jüdischer Theologe, der mir da was sehr, sehr Plausibles, also von dem ich was sehr, sehr Plausibles dazu gehört habe. Der hat nämlich gesagt, das Problem ist, dass damals die Rabbiner einen anderen Umgang mit der Bibel gepflegt haben. Wir gehen eben hin und lesen einen Text und versuchen eben die wortwörtliche, die plausible linguistische Bedeutung daraus zu holen und sagen, so, das ist das, was der Text sagen will. In der Zeit von Jesus war das aber offensichtlich anders. Da hat man nämlich gesagt, die Bibel sind Gottes Worte. Wenn die Bibel aber Gottes Worte sind, dann müssen es ewige Worte sein. Und wenn es ewige Worte sind, dann bedeutet das, dass die oberflächliche linguistische Bedeutung sozusagen nur die Spitze des Eisbergs sind, sondern dass es unendlich viele geistliche Bedeutungen gibt, die da drunter liegen. Und die Rabbiner, weil sie eben einen besonderen Draht zu Gott haben, die können das verstehen und können dann den wahren oder weitere wahre Bedeutungen des Textes können sie erfahren. So, und das heißt also, Paulus als Rabbiner kann ganz einfach Psalm 18 nehmen und kann da eine völlig andere Bedeutung rausholen, und indem er sagt, ja, das ist Gottes Wort, und Gottes Wort bedeutet unendlich viele Bedeutungen, und die eigentlich tiefere, geheimnisvolle Bedeutung ist, dass Gott den Nationen barmherzig sein will. Und wenn man oberflächlich liest, ne, dann kommt man eben nicht an die wahre Bedeutung an, so ungefähr.
Da stellt sich die Frage, woher nimmt Paulus diesen, oder hat er irgendeinen Schlüssel, um sich das aufzuschließen, diese wahre Bedeutung, die er da sieht? Oder ist das nicht einfach nur willkürlich und Hexenwerk?
Ja. Ja. Das ist eine gute Sache. So, und ich glaube, Theologie ist ja weitergegangen. Ne? Ich finde, dass das, was zum Beispiel Martin Luther dazu gesagt hat, finde ich sehr, sehr spannend. Martin Luther hat eben gesagt, dass wir die Bibel, also mit meinen Worten jetzt, dass wir die Bibel eben von der Schriftmitte aus lesen müssen. Dass ich also alles in der Bibel an der Schriftmitte messen muss. Und die Schriftmitte ist das Evangelium, ist Jesus letztendlich. Und deswegen hat Martin Luther mal gesagt, alles, was nicht Christum treibet, ist nicht evangelisch. Und das hat er auch ziemlich konsequent durchgezogen. Zum Beispiel der Jakobusbrief, da hatte Luther so seine Schwierigkeiten. Der ist deswegen, also ist zwar noch im Kanon, glaube ich, drin geblieben, aber ist ganz ans Ende gekommen bei Luther.
Ja, Luther hatte keinen Bock darauf. Ja.
Genau. So, und ich glaube, dass man, wenn man Jesus nimmt, und zum Beispiel eben Lukas 4, wie er da mit der Bibel umgeht, da finde ich, das sagt mir zu. Ne? Dass ich eben sage, ich gucke mir die Bibel an, aber ich messe alles, was in der Bibel steht, an Jesus. Und da, wo es eine Spannung gibt, halte ich mich im Zweifelsfall an Jesus, weil ich folge nämlich Jesus nach und nicht Josua, auch nicht Mose oder Jesaja, sondern im Zweifelsfall Jesus.
Ja, aber das würden die meisten Christen behaupten, oder? Trotzdem kommen da sehr unterschiedliche Deutungen bei rum.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist, dass man sagen muss, oder dass ich sagen würde, dass die Bibel eben nicht flach ist. Ja, also wir bei Mosaik haben oft darüber diskutiert, welche Metaphern wir dann für die Bibel benutzen. Ja, und ich würde eben sagen, die Bibel ist eine Bibliothek. Das heißt, man hat genauso wie wenn ich in eine Bibliothek gehe, ich natürlich davon ausgehe, ich greife in ein Buch, da habe ich eine bestimmte Sichtweise, ich gehe ins nächste Regal, da habe ich eine andere Sichtweise. Ja, und eine Bibliothek ist ein großes Streitgespräch. Es sind ganz unterschiedliche Meinungen. Und ich kann nicht erwarten, dass wenn ich in eine Bibliothek gehe, dass das wie eine Stimme ist, wie aus einem Guss. Und genauso gehe ich an die Bibel ran und finde eben in der Bibel eine Fülle von Büchern, eine Fülle von Erzählgemeinschaften, eine Fülle von Autoren, von Denkweisen, von Gottesbildern, von ethischen Vorstellungen. Und das streitet miteinander. Und ich bin eingeladen, in diesen Streit mit einzusteigen.
Das erfordert allerdings ziemlich viel von uns als LeserInnen. Genau. Ein gewisses Maß an Engagement, ein gewisses Maß aber auch an Mündigkeit. Ne? Also, dass man tatsächlich in der Lage ist, sich eigenständig oder zusammen mit einer Gemeinschaft, aber irgendwie doch halt auch mit einem gewissen unabhängigen Geist, der sich nicht so leicht einspannen lässt für irgendwelche Zwecke, sich auseinanderzusetzen. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Das erfordert was von einem.
Ich würde auch nochmal auf diese Idee von Gottes Wort zurückkommen. Ich glaube nämlich, dass wenn man sagt, die Bibel ist Gottes Wort, dass man vorweg noch was schieben muss. Dass man nämlich erst sagen muss, eigentlich ist Jesus das Wort Gottes. Das ist übrigens auch keine Idee, die wir hatten, sondern das gibt es schon in der Barmer Theologischen Erklärung von 1934. Da steht nämlich, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu trauen und zu gehorchen haben. So, das heißt, ich würde zunächst mal sagen, die Bibel, Jesus Christus ist Gottes Wort. Jesus Christus ist das, was Gott uns mitzuteilen hatte. Ist die Selbstoffenbarung Gottes schlechthin.
Ja. Naja, es kommt ja auch noch das linguistische Problem dazu, oder Sasa hat, glaube ich, noch.
Nee, alles gut.
Ja. Nämlich, dass wir es in der Bibel ja auch mit verschiedenen Sprachen zu tun haben, ne? Und was heißt eigentlich jeweils Wort Gottes, wenn das in der Bibel auftaucht? Das ist ja auch eine spannende Frage, ne? Und in der hebräischen Bibel, also im Ersten Testament, da ist auch oft vom Wort Gottes die Rede, aber es heißt nicht immer dasselbe. Mhm. Also sehr oft heißt es Tora, aber oft heißt es auch so das Schöpfungswort Gottes, ne? Also das ausgesandt wird und für Fruchtbarkeit sorgt und so weiter und so fort. Also das alles ist auch an Bildlichkeit enthalten für Gottes Wort. Und dann gibt es im Neuen Testament, das in Koine Griechisch geschrieben ist, das Wort Logos, das gar nicht mal so häufig vorkommt. Mhm. Also ganz prominent taucht es auf im Prolog vom Johannesevangelium, aber ansonsten weiß ich gar nicht. Kommt es noch häufiger vor? Ich glaube gar nicht. Also,
weiß ich jetzt nicht.
Es spielt gar keine so gewichtige Rolle. Und daraus dann so abzuleiten, die Bibel meint sich selbst, ist eine gewagte Sache. Also, wenn da Gottes Wort steht.
Kann man so machen, dann ist es aber kacke.
Verdammt nochmal. Lass uns nochmal über den Begriff Inspiration reden. Den hast du ja gerade auch schon reingebracht. Es gibt ja Bibelstellen, die dann sagen, ja, die Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, eingehaucht und Menschen haben vom Heiligen Geist getrieben Dinge aufgeschrieben. Mhm. So, was bedeutet für euch Inspiration?
Also erstmal gibt es die Inspiration so, wie man das heute auch landläufig gebraucht einfach. Ne? Also man kriegt eine Idee, einen Gedanken, der einfach besonders ist und der dann vielleicht festgehalten wird oder verarbeitet wird oder wie auch immer. Also das wäre erstmal unschuldig, das, was Inspiration für mich heißt. Mhm. Im geistlichen, im spirituellen Sinn hat es schon auch etwas zu tun mit einem anderen Begriff, den man da in die Arena schmeißen könnte, irgendwie Offenbarung. Also schon irgendetwas Gottgewirktes. Aber es ist halt alles nicht so
sauber zu unterscheiden und zu trennen. Wo sind da menschliche Gedanken am Werk und was ist der göttliche Einfluss darauf? Ne? Mhm. Also man macht es sich halt leicht, wenn man sagt, das ist pures, reines Wort Gottes. Ja, okay. Wenn man daran glaubt, dass Gott auf diese Art und Weise in den Lauf der Dinge eingreift oder es auch kann, gut, ja, dann kann man sich sowas zusammenzimmern. Ich für meinen Teil glaube nicht, dass es so funktioniert.
Mhm. Willst du noch was ergänzen?
Ich stimme dem zu. Ich finde das schwierig. Ich finde das vor allen Dingen einfach schwierig, haben wir ja gerade schon mal gesagt, dieses... ich mag den Gedanken nicht, dass Gott uns Menschen benutzt wie einen Handschuh. Mhm. Ich mag das einfach nicht. Mhm. Da gibt es ja ganz oft dieses Bild, ne, von wegen, wir sind der Handschuh und dann kommt der Heilige Geist und der füllt den Handschuh aus. Das ist doch bescheuert. Mhm. Also ich glaube einfach nicht, dass Gott so übergriffig ist. Mhm. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Bibel derartig inspiriert ist. Und das ist für mich dann auch keine Inspiration mehr.
Ja, dahinter steckt auch ein bisschen dieses Bild, dass Gott irgendwie einen Teil von uns verdrängt. So. Dass er ja. So ein Stück von uns rausdrängt aus uns selbst, damit er in uns Platz hat, um dann irgendwie was anzustellen mit uns.
Selbst das fände ich nicht so schlimm, aber es hat ja total was von völligem Verlust der eigenen Identität. Hm. Und das finde ich schon echt problematisch.
Hm. Wir reden ja hier viel über Prozesstheologie und wir haben da auch schon einige Folgen drüber gemacht. Eine Grundidee von Prozesstheologie ist ja, dass Gott den Menschen lockt. Mhm. Wenn man das jetzt einmal zusammendenkt mit diesem Entstehungsprozess der Bibel, dann könnte man eben auch sagen, ja, es hat Menschen gegeben, die vor tausenden von Jahren auch Gesellschaft gestaltet haben, die sich Gedanken gemacht haben darüber, wie die Welt funktioniert, die sich Gedanken über Gott gemacht haben und die eben in ganz konkreten Situationen Entscheidungen treffen mussten und die eben ihr Leben gestalten mussten. Und wenn man dann das zusammendenkt und dann sagt, okay, Gott ist derjenige, der in so eine kulturelle Situation sich einmischt, indem Gott nämlich die Menschen beruft in eine bessere Zukunft, in ein höheres Bewusstsein, in ganz unterschiedlichen Bereichen des Lebens die Menschen weiterbringen möchte, weiterlocken möchte. Hm. Dann ist für mich eben klar, ja, die Bibel ist inspiriert. Das heißt, ich kann in der Bibel sehen, auf der einen Seite, ja, da sind Menschen, die Kinder ihrer Zeit sind, die Dinge eben aufgeschrieben haben, die für die damalige Zeit eben Standard waren oder die vielleicht sogar gute Ideen waren für die damalige Zeit. Aber ich kann vielleicht dann auch erkennen, dass es da bestimmte Neuerungen gibt, neue Ideen, wohin Gott die Menschen verlockt hat. So, das wär vielleicht ein Ansatz.
Ja. Und ich glaube, dieses Locken hört ja auch nicht auf. Die hört ja auch nicht auf, wenn wir jetzt die Bibel lesen. Auch wenn wir bei der Bibellektüre sind, innerhalb dieser Logik, ne, lockt uns in dem Moment Gottes Geist zu einer bestimmten Art von Lektüre. Vielleicht auch. Und das ist ja auch etwas, was wir zum Beispiel in der jüdischen Tradition ganz verstärkt finden. Da ist es ja total natürlich und das Normalste der Welt, dass verschiedene Deutungen nebeneinander stehen. Und der Umgang auch mit der Bibel ist ja auch heute noch so. Also wenn man sich mal eine jüdische Studienbibel ansieht, da steht dann als Fußnote, weiß nicht, aus in irgendeiner Stelle von Levitikus, oh, hier liegt ein Widerspruch vor zu etwas, das Mose in 2. Mose gesagt hat. Mhm. Punkt. Also viele christliche TheologInnen hätten dann wahrscheinlich versucht, diesen Widerspruch aufzulösen. Das ist da nicht so. Hm. Die lassen das einfach stehen. Die zwei Stimmen, die sich nicht übereinbringen lassen. Hm. Ist halt so. Und was machst du jetzt damit, liebe Leserin, lieber Leser? Was fängst du jetzt an mit diesem Widerspruch? Hier ist die Spannung.
denk du mal weiter. So, und das finde ich eine sehr hilfreiche Art, mit biblischen Texten umzugehen.
Ich würde das nochmal am Beispiel des Bannes deutlich machen wollen. Das ist also zum Teil auch angelehnt ans Buch Josua, aber es gibt eben in 5. Mose 7 gibt's diesen Vers, ich lese den mal vor. Wenn dich der Herr, dein Gott, ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir, und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahingibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Da ist er, der Bann. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Das steht da.
Jo.
So, und also ist im Prinzip eine Aufforderung zum Völkermord, muss man sagen. Habe ich in der Bibelschule oder theologischen Seminar habe ich dazu mal ein Paper gemacht und habe dann gesagt, ja, das ist eine Aufforderung zum Genozid. Das war dann so mit der Grund, warum ich dann durchgefallen bin und wie soll ich sagen, ich habe es so ein bisschen empfunden, entweder du änderst hier deine Meinung oder du kannst hier keinen Abschluss machen. Und ich meine immer noch, dass das eine Aufforderung zum Völkermord ist. Wenn man ein ganzes Volk ausrotten soll, ist das für mich Völkermord.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, das hat man da nicht so gerne gesehen. Nun gut, jetzt ist aber die Sache, dieses keine Gnade gegen sie üben, das ist ja nicht die einzige Stimme, die in der Bibel eben zu diesem Thema zu finden ist. Wenn man jetzt direkt ganz viel weiter springt zu Jesus, so ein bisschen so eine ähnliche Stelle wie Lukas 4, aber ich finde trotzdem, dass wir das noch einmal lesen könnten. Bei Jesus gibt es nämlich dann diese Geschichte aus, das ist Matthäus 15, glaube ich. In Matthäus 15, da trifft Jesus eine Frau, ich glaube Syrophönizerin, und der Text macht etwas sehr, sehr Interessantes. Ich lese das mal eben vor. Wir lesen heute viel Bibel. Wir sind heute biblisch. Das ist gut. So, da steht. Wollen wir es? Jesus und die kananäische Frau ist Matthäus 15 ab 21. So, da steht. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend zurück von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus dem Gebiet herkam, schrie und sprach: Erbarme dich meiner, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortet ihr nicht ein Wort, und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen: Entlass sie, denn sie schreit uns hinterher. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach: Ja, Herr, doch essen ja auch die Hunde von den Krumen, die vom Tisch herunterfallen. Da antwortete Jesus zu ihr und sprach: O Herr, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an.
Verbannt nochmal.
Tja, ich finde diese Geschichte voll abgefahren. Das Erste, was mich da richtig reizt, ist eben, dass da das Wort kananäische Frau steht.
Ne? Das, ja.
Ja, es macht keinen Sinn, weil dieses Land gibt's in der damaligen Zeit gar nicht mehr.
Kanaan.
Das
ist kein Prinzip, real existierendes Land mehr.
Ja, es ist so, als wenn ich jemanden auf der Straße sagen würde: Ey, du Germane. Germanien gibt's nicht mehr. Das ist ein anderes Land. Und damit ist klar, dass der Autor oder die Autoren, weiß ich nicht, von Matthäus machen hier einen Bezug auf genau diesen Text aus 5. Mose. Und es ist interessant, die Frau kommt und möchte von Jesus Erbarmen. Was macht Jesus? Er gibt ihr Erbarmen. Also zunächst nicht, kann man auch nochmal drüber streiten, warum, ja. Aber am Ende erfährt diese Frau Barmherzigkeit. Obwohl 5. Mose 7 sagt,
diese Menschen aus Kanaan, denen darfst du kein Erbarmen entgegenbringen. Mhm. Ganz ausdrücklich. Und Jesus übergeht es.
Er heilt sie sogar, also ihre Tochter.
Genau. Ja. So. Bringt sie nicht um, sondern heilt. Das ist krass. Und ja, da hat man eben diese unterschiedlichen Texte. Und ich würde eben sagen, dass hier Jesus ein neues Verständnis reinbringt. Mhm. Und die Menschen lockt zum höheren Bewusstsein.
Ja.
Was über diesen Bann hinausgeht. Trump, hast du das gehört? Ah ja. Genau.
So, das wollte ich nochmal gesagt haben. Ich lese nochmal was aus dem Text vor, den wir hier von Mosaik geschrieben haben. Und zwar lese ich hier vor. Und zwar, genau, da. Die biblischen Autoren haben über Gott, die Welt und das Leben nachgedacht und ihre Gedanken in eine größere Debatte eingebracht. Man kann erkennen, dass innerhalb der Bibel um Wahrheit gerungen wird. Gerade im Ring um die Wahrheit wird aber Gottes Wirken erkennbar und spürbar. Deswegen macht es durchaus Sinn zu sagen, dass die Bibel Gottes Wort wird, indem Gott uns beim Lesen begegnet, anspricht und dadurch verändert. Das ist Karl Barth, ne?
Mhm. Ja. Genau. Wir sind schon auch in diesem Bild die Adressaten von Gottes Wort. Das heißt, die Initiative geht tatsächlich immer noch von Gott aus. Aber das heißt noch nicht, dass es so ein Automatismus ist, ne? Bloß weil man Bibel liest, heißt es nicht, dass man dass man christlicher wird oder dass man mehr und mehr im Bilde Gottes verändert wird.
Ja.
Sondern ja, damit Veränderung nachhaltig und in Gottes Sinne passiert, muss erst noch die Bibel zu Gottes Wort werden.
Genau. Und diese Idee von Karl Barth bringt das ins Heute. Die Bibel wird heute zu Gottes Wort. Es ist eben nichts auf Papier gedrucktes, sondern es geht darum, ich lese das und bin in einem Dialog mit Gott und es passiert heute etwas. Mhm. Genau. So eine spannende Sache, die wir bei Mosaik dann noch mit reinbringen, ist die, dass wir sagen, wir glauben aber auch, dass dieses Reden Gottes auch über die Bibel hinausgehen kann. Mhm. Und ganz, ganz gewiss gehen muss. Den Ansatz haben wir von einem Typen, der sich da schimpft, wie heißt der nochmal? William Webb, glaube ich, ne?
Mhm.
Und ich glaube, der hat es wieder von einem, ich glaube, H.W. Cox oder so heißt der Typ. Ist auch egal. Mhm. Jedenfalls ist das die Idee, zu sagen, dass die Bibel also progressiv, gerade auch in Sachen Ethik, voranschreitet. Ne? Erst geht's, ist Völkermord okay, dann kommen Gedanken, ja, du musst den Fremden aufnehmen, dann entwickelt sich das weiter, Jesus kommt hinterher und sagt, du musst Barmherzigkeit geben, bei Paulus ist es hinterher noch klarer, in Christus gibt es weder Jude noch Grieche. Mhm. Da ist also eine Progression. Und das Gleiche könnte man aber auch sagen, zum Beispiel beim Thema Sklaverei. Mhm. Sklaven, da gibt es ganz, ganz haarsträubende Aussagen, gerade im Alten Testament. Aber das ist eben nicht die einzige Aussage und es geht weiter. Und der Höhepunkt ist wahrscheinlich dann bei Paulus, der dann eben sagt, dass du in Christus freier bist und dass es in Christus dann eben nicht mehr Sklave und Freier gibt, sondern alle sind eins in Christus, Galaterbrief, glaube ich.
Ja.
Aber die entscheidenden Sachen stehen nicht in der Bibel. Also es gibt in der Bibel kein Verbot von Sklaverei. Hm. Ja, du musst die Sklaven nett behandeln, ja, zum Beispiel der Philemonbrief. Ne, da sagt Paulus dann dem Sklavenhalter von Onesimus, behandle ihn wie einen Bruder, aber das, was eben nicht passiert, ist, dass dass die Sklaverei an sich abgeschafft wird. Ja. Und das wäre ein Beispiel,
ja,
wo man sagt, man muss über die Bibel hinausgehen, die Entwicklung geht noch weiter.
Und gleichzeitig ist es so, dass es in der Bibel immer wieder auch Stellen gibt, über die man sagen könnte, okay, da frage ich mich, ob wir jemals da hinkommen, ethisch.
Ja.
Also nur gerade solche Stellen, wie du sie gerade auch erwähnt hast, ne, dass all die relevanten Sozialkategorien aus Paulus' Zeit da aufgeführt werden und als irrelevant dargestellt werden in Christus, wenn man das mal überträgt auf uns heute. Ne? Egal welche Nationalität, egal welche ethnische Herkunft oder Abstammung, egal welche Verdienstmöglichkeiten du hast, egal ob du behindert bist, egal was du für eine sexuelle Orientierung hast, bla bla blub, das alles ist irrelevant in Christus. Hm. Ist verdammt, eine verdammt hoch hängende Latte.
Ja. Ja. Also eine Sache, die ich dann auch spannend finde, ist, dass ich höre in Diskussionen öfter auch, ja, okay, ich verstehe diesen Ansatz, die Bibel ist von Gottes Geist durchweht und Gottes Geist bringt das kollektive Bewusstsein der Menschheit immer auf ein höheres Level. Aber das, was viele dann sagen, ist eben, ja gut, aber warum dann überhaupt noch die Bibel? Oder dann verlieren viele auch den Bezug zur Bibel, weil die Bibel vielleicht nicht mehr so den Halt gibt und dann ist man selber auch ein bisschen kritischer eingestellt der Bibel gegenüber und dann verlieren Leute vielleicht auch so den Bock an der Bibel oder finden es nicht mehr relevant. Mhm. Und ich kann es einerseits nachvollziehen, andererseits aber auch sehe ich das ganz, ganz anders.
Okay.
Mhm. Ich finde es, so ist es gerade ja spannend.
Ja.
Ja.
Ich denke auch. Es ist ein bisschen weniger bequem. Es erfordert ja auch also zum einen zu sehen, dass das, was da an Wahrheit auch drin zu finden ist, dass das immer lokalisiert ist, also ist alles perspektivisch. Ne? Und Perspektive bedeutet ja automatisch, dass man gebunden ist an den Standort, wo man gerade ist.
Mhm.
Nur Gott hat keine Perspektive, weil Gott nicht einen Standort hat. Aber wir als menschliche Wesen, wir können immer nur aus einer Perspektive reden gerade.
Mhm.
Und das heißt nicht, dass das, was wir sagen, falsch ist, nicht wirklich ist oder so. Das heißt aber, es ist eingeschränkt, natürlicherweise. Und das gilt ja nicht nur für die SchreiberInnen der Bibel. Innen habe ich gesagt, weil man spekulieren könnte, ob manche Bücher nicht doch auch von Frauen geschrieben wurden. Ist zwar unwahrscheinlich, aber wie auch immer. Ja. Aber ja, auch für uns LeserInnen gilt das halt. Ne?
Ja.
Auch wir sind dann ein bisschen in die Pflicht genommen, uns selbst zu lokalisieren, zu schauen, was ist denn mein Standort und dementsprechend meine perspektivische Gebundenheit.
Ja.
Und sich immer wieder selbst daran zu erinnern, ist, es kann unbequem sein. Will man ja gern so tun, als wäre das, was man so sieht und erkennt, wahr aus jeder Perspektive.
Mhm.
Aber das ist eine Illusion.
Ein anderer Aspekt, ich finde, dass die Bibel eben eine unglaubliche Inspirationsquelle ist. Also ich muss ja nicht mit allem übereinstimmen. Ich muss mich mit allem reiben. Ja, ich muss mich dem aussetzen. Ich muss gucken, was macht das mit mir. Und ich muss da mit allen Bibeltexten auch mit Gott im Gespräch sein. Aber ich kann jeden Sonntag, kann ich in der Gemeinde sehr, sehr gerne mir Predigten über die Bibel anhören. Ich finde, das kann man auch noch Jahrtausende machen. Das wird immer relevant sein. Diese Texte mit den Texten umzugehen und da steckt so viel drin und das geht nicht verloren dadurch, dass ich auch mich mit der Bibel reibe.
Im Gegenteil.
Ja. Ganz genau. So, man könnte jetzt noch über Historizität und Wunder und so weiter, das machen wir ein andermal, oder?
Spannend. Ja, Wundertalk müssen wir sowieso mal machen.
Ja. Hm. Wunder. Naja, heute aber haben wir die Winterpause beendet. Immerhin.
Upsi, jubi, jubi.
Verbannt nochmal.
Verbannt. Jawohl. Ja, nice. Genau. Noch mehr?
Ich denke, für heute können wir das Kapitel zuschlagen.
Genau. Also den Text findet ihr demnächst also auf der Website. Könnt ihr gerne mal gucken. Diskutiert gerne mit. Und genau, demnächst gibt es noch mal ein paar interessante Gäste. Wir haben schon ein paar in der Pipe. Und ihr dürft euch freuen.
Seid gespannt.
Oh yes.
Genau. Dann.
Wir packen's.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.